Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Heute Abend beginnen wir mit ein bisschen Klugscheißerei. Audemus jura nostre defendere. Das ist natürlich, wie ihr alle wisst, Latein und das heißt, wir wagen es, unsere Freiheit zu verteidigen. Das ist ein Motto und ihr könnt jetzt mal raten, von wem das Motto ist. Nein, das ist kein Land, aber ein Bundesstaat. Und damit wisst ihr auf jeden Fall schon, dass wir in den USA sind. Und wenn ihr euch vielleicht denken könnt, welcher Bundesstaat das ist, dann helfe ich ein bisschen. Wir wagen es, unsere Freiheit zu verteidigen. Das ist das Motto von Alabama. Blake Weston, du bist in Alabama aufgewachsen.
Ja, das wusste ich auch gar
nicht. Siehst du was gelernt? Hast du denn was Kämpferisches mitbekommen, wenn das Motto schon ist, wir wagen es, unsere Freiheit zu verteidigen? Das hört sich ja mehr nach Angriff als nach Verteidigung an.
Ja, Kämpferisches. Ja, also ich würde sagen, nee, also kann ich auch wirklich nicht sagen. Also
du lebst ja heute in Köln. Ne? Ich habe noch bei Köln nochmal rausgeguckt. Im Rheinland gibt es so tolle Motti, die da heißen, es hätte noch immer Jutje Jange oder es kütt wie es kütt.
Genau, das gefällt mir besser.
Weil es nicht so aggro ist?
Ja, also diese latente Aggression ist hier auf jeden Fall weniger vorhanden. Auf vielen Ebenen und in vielen Hinsichten.
Du hast in den vergangenen Jahren viel für deinen Traum, der was mit Musik hat, zu tun, kämpfen müssen. Und darüber reden wir heute Abend. Blake Weston ist zu Gast in eine Stunde Talk in Deutschlandfunk Nova. Schön, dass du da bist.
Schön, hier zu sein. Danke, Sven.
Deutschlandfunk Nova.
Blake Weston ist zu Gast. Blake, du darfst dir am Anfang wie jeder in dieser Sendung was wünschen, was aussuchen.
Okay.
Wir haben uns drei grandiose Aktivitäten ausgedacht, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Hier steht, hi.
Oh, okay.
Hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Blake Weston. Erstens, Coffeeshop-Besuch in Amsterdam.
Aha.
Natürlich noch nie gemacht.
Nee, natürlich nicht.
Ach, Quatsch. Du hast in Amsterdam studiert.
Genau, 6 Jahre lang.
Von bis?
Von 2005 bis 2006, also 2011, genau.
Ja, und du warst an der Musikhochschule. Ist das die Musikhochschule oder wie heißt die in Amsterdam?
Hochschule für die Künste, Konservatorium für Konservatorium von Amsterdam.
Okay. Genau. Und Hauptfach Klarinette?
Klarinette.
Mhm. Und Nebenfach Klavier?
Ja, Klavier und Gesang.
Mhm. Warum Klarinette?
Warum Klarinette? ja, mein Hauptinstrument, mein Lieblingsinstrument. Damit bin ich als 13-Jähriger voller Leidenschaft angefangen, zufälligerweise. Also ich habe das irgendwann im Radio gehört, ein Stück mit Klarinette. Ich glaube, das war sogar das Quintett von Wolfgang Amadeus Mozart. Und habe mich
verliebt,
genau. Und dachte, das will ich machen.
Seid ihr denn während des Studiums, da gucken wir bestimmt gleich nochmal auf die Musik von dir drauf, seid ihr während des Studiums in die Coffeeshops in Amsterdam gegangen?
Eigentlich am Anfang war ich
sehr brav. Als Inspiration meinte ich jetzt.
Zum Glück gibt es ja viel Inspiration in Amsterdam. Es ist eine wirklich wunderbare Stadt zum Leben und auch zum Jungsein. Natürlich gehört ein bisschen davon dazu, aber ich war wirklich sehr, sehr brav. Also ich würde sagen, ich kann an einer Hand zählen, wie viel Mal ich im Coffeeshop war in meiner Zeit da.
Zweite Möglichkeit wäre Teilnahme am Christopher Street Day hier in Köln.
Mhm.
Schon mal da gewesen?
Durchaus, ja. In den letzten Jahren vor allen Dingen, ja.
Der ist jetzt wieder, ne? Anfang Juli, glaube ich. Oder?
Mhm, genau.
Genau. Einfach mitgelaufen? Oder ist das mit Musik kombinierbar für dich?
Bisher nicht. Ich bin jetzt zweimal bei der Parade, bei der Demo mitgegangen. Und das ist wirklich für mich eine ganz, ganz, ganz schöne Zeit. Es ist auch so immer mein Geburtstag. Ich habe am Montag Geburtstag.
Das heißt, du bist Krebs. Was ist denn das? Genau. Der 3. Juli? Nein, das steht 3.
Juli.
Doch,
genau.
3. Juli, bist du Krebs.
Ja. Genau. Und das ist halt immer fast genau zeitgleich mit CSD. Und das ist für mich irgendwie wie, also Geburtstag und auch irgendwie neugeboren.
Guter, alles Grund zusammen. Guter Grund zum Feiern.
Genau.
Dritte Möglichkeit wäre Duett mit Woody Allen. Spielt der Klarinette?
Ich habe mal davon gehört, dass er Klarinette
offenbar
spielt.
Offenbar.
Das wäre interessant. Ich bin immer bereit für neue Erlebnisse und Anreize.
Lieber Duett oder lieber Solo oder lieber Orchester für dich bei Klarinette?
Schwer zu sagen, ich mache alles gerne. Also ich spiele vielleicht am liebsten dann Duett, also in einer Kammermusikgruppe. Mhm. Auch sehr gerne Solo, auch gerne im Orchester.
Hilf mir mal eben beim Orchester. Bei Geige weiß man, ist jetzt sehr wichtig im klassischen Orchester. Welche Rolle spielt eine Klarinette im Orchester?
Klarinette im Orchester, also da sind meistens zwei, manchmal drei vorhanden. Die dienen eher dazu, Farbe zu geben. Also das ist immer eine besondere, also die spielen immer an besonderen Momenten. Und zum Glück haben viele tolle Komponisten sich für die Klarinette begeistert und tolle Stücke auch für das Instrument geschrieben. Und im Orchester, wenn, also vor allem bei den Stücken von diesen Komponisten kommt, also wenn eine Klarinettenlinie kommt, dann ist es wirklich ein besonderer Moment oder irgendwie eine besondere Phrase, was ja irgendwie so
zum Wegträumen einmal.
Ja, genau.
Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, Coffeeshop-Besuch in Amsterdam, Teilnahme am CSD in Köln oder das Duett mit Woody Allen, wofür würdest du dich entscheiden?
Ganz spontan CSD.
So ist es. Black Weston heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Und das Stück hier heißt The Chase. Ist das jetzt eigentlich schlimm, was da drauf zu sagen? Ist das also Majestätsbeleidigung, wenn wir jetzt anfangen, darauf zu sprechen?
Majestätsbeleidigung nicht, nein.
Aber schön ist auch nicht, oder wie?
Ja, kann man natürlich machen, aber ist auch schön, wenn die zuhören können und sich ein Bild davon machen, wie wir spielen, so als Ensemble. Und
komm, dann machen wir uns noch ein Bild, ein paar Sekunden. Erklär uns, was wir da hören. Wer spielt?
Also, ich spiele da zusammen mit meiner Duopartnerin Ayla Emanet. Wir sind Duo Treble. Und dieses Stück haben wir aufgenommen als Teil eines Projektes mit der Rheinischen Musikschule zusammen. Ich habe das Stück vorgespielt, die Aufnahme vorgespielt für meine Kinder in der Bläserklasse und die waren total begeistert. Und ich bin die Woche darauf zum Unterricht gekommen und die haben ein Drehbuch für ein Musikvideo zu dem Stück dann geschrieben und mich dann, also das dann präsentiert. Und ich war total baff, also es war wirklich auch ganz toll und auch ganz tiefsinnig und gut ausgedacht. Und ich bin dann zur Rheinischen Musikschule gegangen und die haben das dann auch tatsächlich ermöglicht, dass wir dieses Video gedreht haben.
Krass.
Und das Video gibt's ja. Und das ist die Aufnahme halt von dem Stück von uns beiden gespielt.
Wie ist das dann ein modernes Video oder ist es ein klassisches Video? Also was zeigt ihr? Also ist es spielende Musiker, was ich sehe, oder was haben die sich ausgedacht?
Es ist ein bisschen musikvideomäßig. Zwischendurch gibt es so schnelle Schritte, wo wir halt nur spielen, aber eigentlich ist es die Geschichte, die Kinder sich ausgedacht haben. Wir rennen durch ganz Köln. Also wir werden irgendwie angerufen am Anfang vom Stück und da kommt die Nachricht, wir brauchen euch. Und dann rennen wir ganz schnell los und dann sieht man halt irgendwie vielen Ecken von Köln und die Kinder stehen an jeder Ecke und zeigen uns, na, dahin. Und dann am Ende kommen wir am Schulhof an und dann kommen alle Kinder so aus den Ecken so angerannt und das ist eine ganz schöne Szene am Ende. Ich spoile das nicht, also falls jemand das gerne gucken möchte.
Ist bei YouTube?
Ja, genau. Ja,
dann gucken wir, dass wir einen Link mit auf die Homepage bei uns packen. Cool. Kannst du für dich beschreiben, was Musik dir bedeutet?
Puh. Das ist so eine große Frage und sehr facettenreich. Also Musik bedeutet für mich, es ist eine Art und Weise zu kommunizieren auf einer höheren Ebene. Also nicht nur durch Sprache, sondern auch das, was Sprache nicht abdeckt. Mhm. Und wirklich Gefühle direkt zu vermitteln und eine Verbindung zu schaffen, ganz intim und ganz eigenartig auch für jeden Zuhörer. Und es ist sehr interessant, im Saal zu stehen vor einem Publikum. Die meisten kennt man nicht, hat das in verschiedenen Ländern auf der Welt erlebt. Und du spürst eine Welle von Energie von diesem Publikum. Also das ist wirklich so, das ist wie eine Duft, was man irgendwie wahrnimmt, irgendwie kann ich nicht anders beschreiben. Und das entweder, also es kann auch sein, dass es einen total nervös macht und aus der Bahn wirft. Und es kann auch sein, dass es einen total beflügelt. Und dann will man nichts anderes als diese Verbindung eingehen mit diesem Publikum.
Gab es mal sowas wie ein bestes Erlebnis, was du im Kopf hast, wo du sagst, da war das ganz besonders spürbar?
Vielleicht, also das Erste, was jetzt gerade kommt, letztes Jahr zu dieser Jahreszeit habe ich ein Konzert gegeben mit einem Trio, mit einer Cellistin Silvia Demgenski aus Frankfurt und einem Pianisten Nenad Lecic aus Köln. Und wir spielen seit 1,5 Jahren als Trio zusammen. Und in dieser Zeit sind die Stücke, die wir einstudiert haben, so aufgegangen. Und ich habe dann ein Konzert organisiert bei einem Freund von mir zu Hause, der sehr großzügig einfach sein Haus für mich geöffnet hat. Nachdem wir uns ein paar Tage gekannt haben, hat er mir seinen Schlüssel gegeben. Er hat einen Flügel im Haus stehen. Und gesagt, hier üb, wie du willst und prob, wie du willst. Und ich freue mich hier, wenn das Haus belebt wird. Und dann habe ich das Konzert da organisiert und da waren alle Freunde und Bekannten. Und es war eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Und dann zu musizieren mit diesen zwei Musikern, die ich so mag und schätze. Und da ist es wirklich so aufgegangen.
Da ist auch wahrscheinlich dann das Erlebnis für alle gleich spürbar, ne? Also da gehen alle raus und haben das gespürt in dem Moment. Da gehen nicht deine beiden Kollegen raus und sagen, ja, das war jetzt ein normales Konzert heute Abend, sondern das haben die auch gespürt.
Ja, es kommt auch natürlich darauf an, wie offen man ist in dem Moment. Ich habe das im Orchester erlebt, wo viele gedacht haben, ah, das war was Besonderes heute Abend und dann sind manche rausgegangen und so, ja, tschüss, wir sehen uns halt morgen. Aber ich glaube, wenn man wirklich auf der gleichen Ebene, also Wellenlänge irgendwie gerade sich befindet, dann ist es wirklich für alle so deutlich spürbar. Ja.
Warum Klarinette?
Warum Klarinette? Das ist eine gute Frage. Ich versuche irgendwie meine erste Begegnung im Radio mit diesem Instrument zu schildern. Ich habe das gehört und es war so, es hatte etwas. Also ich kann das nur, ich bin ein bisschen Synästhet, also ich kann das nur irgendwie
in. Du hast was Farbiges gesehen.
Ja, was sehr schön ist, welche Farbe das war, kann ich jetzt nicht beschreiben. Aber so dieses Instrument und der Klang davon hat geduftet. Es war süß, es war gleichzeitig schwer, melancholisch, aber auch leicht. Und also ich fand das einfach nur faszinierend und an Stellen auch wie eine menschliche Stimme fast. Und war einfach total begeistert von dem Klang und von allem, was das Instrument machen kann. Es kann sehr tief und sehr dunkel spielen. Es kann sehr hoch, sehr grell sein. Und vielleicht spiegelt es auch mich als Person ein bisschen wider. Und ich habe mich dann auch selber da irgendwie gesehen in dem Klang.
Heißt das auch, du hast das Gefühl, jetzt ein bisschen esoterisch ausgedrückt, die Klarinette oder das spricht auch zu dir? Also es ist wirklich eine Form von Kommunikation?
Vielleicht besser so gesagt, ich habe das Gefühl, dass das ein Medium für mich war, wo ich auch auf diese andere Ebene kommunizieren kann und eine andere Art von Verbindung mit anderen Menschen schaffen kann. Und das Instrument ist das perfekte Medium dafür, also für mich zumindest. Es passt so zu meiner Idee.
Sagt Blake Weston, heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Du hast gerade so ein bisschen geschildert, was so das Erweckungserlebnis im Radio war mit der Klarinette.
Ja.
Wie bist du dann weiter vorgegangen? Also hast du in Alabama dir eine Musikschule gesucht und gesagt, okay, dann lerne ich das jetzt?
Das war ein bisschen schwierig. Ich meine, in Alabama gibt es nicht, ist das nicht so wie hier mit Kultur? Also, ich musste wirklich gucken, wie ich dann anfangen konnte und zum Glück hat meine Schule gerade in dem Jahr eine Bläsergruppe oder ein Blasorchester so gegründet. Und da habe ich erfahren, da gibt es auch Klarinetten dabei. Und ich dachte, okay, das will ich unbedingt machen. War nicht so gern gesehen, weil in USA, in Südstaaten, das ist eher so ein Mädcheninstrument. Mhm. Und ich musste mich total durchsetzen.
Ist nicht männlich genug. Genau. Ja.
Und da ist es halt, die haben ein ganz bestimmtes Männerbild, ne, wie man halt sein muss. Und da musste ich mich wirklich durchsetzen. Und auch wahrscheinlich insofern rechtfertigen, dass ich das spiele, indem ich halt besonders gut war. Mhm. Ne? Und das war wahrscheinlich auch ein etwas so von dem Ganzen.
Was hast du zusätzlich gemacht? Hast du dir dann, keine Ahnung, Online-Tutorials angeguckt und so gelernt oder hast du dir Bücher besorgt oder?
Nee, ich habe einfach das, also ich habe die alte Klarinette von meiner Tante irgendwie im Schrank gefunden und dann erstmal rausgenommen, auch das ganz, ganz alte Blatt genommen und geguckt, okay, wie funktioniert das denn? Ich habe erstmal mit dem Mundstück irgendwie falsch rum angefangen, weil niemand mir gesagt hat, wie das geht. Und das erste Stück, was ich so irgendwie rauspicken konnte, war Stranger on the Shore. Ja, habe ich irgendwie gelernt und dann kam ich sehr gut vorbereitet in die erste Bläserklassenstunde.
Und dann haben die gedacht, nee, komm, du bleibst. So, und jetzt erzähl einmal, also warum spielt dann eine deutsche Austauschschülerin eine große Rolle in deiner Klarinettenkarriere?
Also, ich bin ja, wie gesagt, in Südstaaten aufgewachsen. Hm. Ich habe aber immer gespürt, dass das nicht zu mir passt. Ich bin am falschen Ort geboren. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe immer gewusst, ich muss hier raus irgendwie. Und bei einem Honor Band, also wo man halt vorspielen muss und dann auf Bundesstaatsebene so ein Blasorchester aus den Kandidaten gemacht wird, da habe ich eine Deutsche kennengelernt mit 15. Und ich war so begeistert, also so, dass die halt anders denkt und anders ist und kein Southern Belle, sondern irgendwie durchsetzungsfähig und ja, interessant und mir ein bisschen Kontra geben konnte und einfach so eine Tür zu einer anderen Welt irgendwie so
aufgemacht hat.
Genau. Und dann dachte ich, ja, also ich will ja eigentlich sowieso Musik studieren, also warum nicht dann in Europa? Ja, dann habe ich beschlossen, okay, ich mache die Aufnahmeprüfungen.
Aber wie alt warst du da?
Ich glaube so, als ich 16 war und diese Beziehung immer noch gehalten hat zwischen Deutschland und den USA, da habe ich gedacht, okay, dann kann ich halt drüber nachdenken und irgendwie das angehen.
Und für deine Family war das okay, zu sagen, du versuchst es mal in Europa?
Um Gottes Willen. Nee, die waren gar nicht davon begeistert. Es war so auch so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, so wenn es ist für die, wenn ich weggehe, als ob ich dann gestorben wäre oder als ob ich dann es mich nicht mehr gibt, weil ich dann halt nicht in USA bin und nicht sofort erreichbar und an einem anderen Ort und hatte so ein bisschen wirklich so Trauer bei meinen Großeltern gespürt, zum Beispiel, weil ich es irgendwie schwer fassen konnten, dass ich dann auf einem anderen Kontinent lebe. So.
Aber du hast das trotzdem gemacht, weil du das Gefühl hattest, das ist das, was deins ist.
Ja, ich wusste zwar gar nicht, wie ich das umsetze. Also meine Familie ist nicht besonders reich und ich hätte nicht die Mittel gehabt, das alleine zu finanzieren. Ich bin einfach mit Hilfe meiner neuen deutschen Familie damals dann rübergekommen, habe alle Aufnahmeprüfungen versucht und wahrscheinlich gilt da der Satz Ignorance is Bliss. Ne? Also, ja. Ich hatte gar keine Ahnung, was ich da mache und es hat wahrscheinlich gerade deswegen geklappt, weil ich so unvoreingenommen und
Was glaubst du, was die in dir gesehen haben? Du bist ja in Paris und Amsterdam unter anderem aufgenommen worden oder wärst aufgenommen worden, du hast die Aufnahmeprüfung geschafft. Was glaubst du, was die in dir gesehen haben?
Oh, also ein technischer Meister jetzt nicht. Weil, also, wenn man das autodidaktisch so lernt, dann kann man nicht.
Nein, will man gewisse Dinge nicht gut können.
Nee, ja. Technische Niveau erreichen, das ist ja unmöglich. Aber wahrscheinlich haben die einfach gesehen, dass ich was zu sagen habe und dass ich was rüberbringen kann und dass ich zuhöre und dass ich anders fühle, anders denke. Ja, ich war auch wirklich sehr überrascht, also dass es so ging und dass so viel Resonanz da war und
Warum eher Amsterdam? Warum nicht Paris?
Amsterdam war näher an Köln.
Und Köln war dann die Freundin.
Ja, da hat sie studiert, genau. Ja. Und auch irgendwie hat Amsterdam mir was zugesagt. Also Paris war sehr, sehr groß, sehr nobel, sehr spießig, irgendwie sehr elitär. Und Amsterdam war viel wärmer, also viel persönlicher, aufregender, bunter irgendwie. Und ich glaube, ich habe einfach komplett das Gegenteil von da, wo ich herkomme, gesucht. Also so protestantisch, prüde, alles in weiß und alles sehr ruhig. Und dann bin ich halt nach Amsterdam gegangen. Das ist komplett das Gegenteil. Ne?
Wie hast du den Kontakt nach Hause gehalten?
Am Anfang hab ich dann mit meinen Eltern telefoniert, alle 2 Wochen, jede Woche. So, bin auch rübergeflogen, also wenn es möglich war.
Wie lange hast du Amsterdam waren? Das ist 6 Jahre ein Studium, hast du vorhin gesagt?
Mhm,
ja, genau. Gewesen. Und dann schließt man ab mit, das nennt sich dann ja nicht Klarinettist, sondern es wird irgendwie anders heißen, vermute
ich. Ich habe ein Bachelor- und ein Masterstudium in Amsterdam gemacht in Klarinette. Also Bachelor of Music und dann Hauptfach Klarinette und Master Klarinette.
Mhm. Genau. War das so, wie du dir vorgestellt hast vom Studium her?
In vielen Hinsichten ja und in vielen Hinsichten dann auch nicht. Also ich habe mir das eigentlich eher, also viel rigoröser vorgestellt und wahrscheinlich wäre Paris eher so gewesen, aber Amsterdam war sehr freeform und sehr offen und manchmal dachte ich so, hä? Was soll das hier? Also die geben halt viel Information. Ich habe dann immer brav gelernt und so und habe mich auf die Prüfung vorbereitet und also für Theoriefächer und so. Und dann war das total leicht. Und ich dachte, okay, interessant. Ich habe dann auch viel mit Jazzmusikern, mit anderen Disziplinen irgendwie zusammengearbeitet, habe viel Kontakt zu anderen Menschen gehabt, aus überall aus der Welt. Ich erinnere mich dann auch in meiner ersten Stunde in Amsterdam, da saß eine Isländerin, eine Japanerin, eine aus der Mongolei, einer aus Südafrika, ein Brasilianer, also wirklich so komplett durchgemischt. Ja. Und ich dachte, wow, das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe sowas noch nie erlebt in meiner homogenen Gesellschaft, wo ich herkomme. Und also insofern habe ich ja sehr, sehr viel erfahren können. Ideen und Kulturen, auch Arten zu musizieren, Arten, also wie man über Musik denkt und sich dann auch zum
Hast Auszug du dir das Fühlen bewahren können, wenn du am Anfang gesagt hast, die hatten wahrscheinlich so das Gefühl, ich habe was zu sagen?
Ja, also habe ich versucht, auf jeden Fall. Natürlich kommen auch Herausforderungen, Schwierigkeiten, wo man, also wenn man nicht zumacht und wenn man nicht auf Durchschalten irgendwie schaltet, dann überlebt man es nicht. Und ich bin eher schlecht da drin. Also ich kann mich eher nicht so gut zurücknehmen. Und aber es ist schon so, dass man halt diese eine Seite für irgendwie bewahren muss oder irgendwie immer wieder neu lernen. Weil da kommen auch viele Bewertungen, viel Technik, viel du musst so und es wird dann halt in so eine Form gepresst, was man dann so mitbringt. Und die ursprüngliche Farbe, die man hat oder seine Persönlichkeit, das muss man immer wieder neu erfinden und gucken, was will ich denn eigentlich, wer bin ich als Musiker, was will ich denn eigentlich sagen, das kann sich ja auch verändern. Aber die ursprüngliche Farbe, was man so mitbringt, ich glaube, das bleibt ja und entwickelt sich natürlich, zum Glück.
Ja. Blake Weston ist Klarinettist und ein bisschen was mit den Gefühlen hat es ja gemacht, weil die Beziehung, die ja dann in der Ehe übergegangen ist, die hat nicht gehalten. Warum hat das nicht gehalten?
Ja, einfach ganz, also aus dem einfachen Grund, dass ich nicht auf Frauen stehe. Leider Gottes, weil ich habe ja eine sehr, sehr tolle Frau gehabt.
Das war dir aber nicht die ganze Zeit klar.
Also dass sie eine tolle Frau ist?
Nein, aber dass du nicht auf Frauen stehst.
Nee, war es nicht. Ich meine, ich bin halt aus den Südstaaten, das sagt auch schon viel. Sehr konservativ, sehr religiös geprägt, die Gesellschaft. Und das war einfach gar nicht, also das wäre nicht gegangen. Das war einfach undenkbar für mich, als junger Mensch irgendwie auf die Idee zu kommen, dass ich schwul bin. Das ging gar nicht. Und es hat schon 6 Jahre Amsterdam gebraucht und dann etliche Konzertreisen an anderen Orten und andere Erfahrungen, die mich dann halt zu dem Erkenntnis gebracht haben.
Habt ihr das offen thematisieren können? Also war das irgendwann klar? Oder ist das was unterm Radar für dich gelaufen ist und irgendwann konntest du niemand zurückhalten?
Wir haben relativ offen miteinander darüber gesprochen. Und die Folgen waren uns nicht so klar. Also dass es dann so dramatisch und so heftig wird, das haben wir beide nicht so erwartet. ja, wir haben versucht, so offen wie möglich miteinander zu sein, auch während der Beziehung, als es dann so ein bisschen in diese Richtung ging und ich gemerkt habe, da stimmt was nicht. Und ja.
Wie lange wart ihr zusammen?
Insgesamt, ich glaube sowas wie,
Ungefähr.
Ungefähr 10 Jahre.
Ja. Ja. Und mittlerweile seid ihr geschieden?
Ja.
Habt ihr Kontakt?
Ja, haben wir.
Guten, schlechten, mittleren?
Relativ guten. Also sie hat jetzt auch ihr Glück gefunden, zum Glück. Und ist jetzt weitergegangen und ich auch. Und natürlich bleiben alte Erinnerungen, alte so Schmerzen da und manchmal kommt es ja auch hoch, ist ja verständlich. Aber wir versuchen halt auch an diese neue Beziehung, die wir haben, zu arbeiten und dann zu gucken, dass es weiterkommt und dass ja, dass wir halt diesen wichtigen Menschen, die wir im Leben gehabt haben und die auch, also der uns geprägt hat.
Ja, und auch ein Stück Weg einfach begleitet hat.
Genau, ne? Ja. Dass wir das, also wir versuchen ja, diese Beziehung zu transformieren.
In was Neues.
Genau, ja.
Hast du das deiner Familie in den Südstaaten sagen können?
Habe ich, ja. Das war eine super schwierige Zeit. Also ich bin, also in einem Sommer, das war total chaotisch, aus Brasilien gekommen, wo ich dieses Erkenntnis hatte. Hab das dann meiner Ex-Frau gesagt, habe mich damit auseinandergesetzt, bin dann nach England auf Konzertreise geflogen, habe da dolste Schmerzen erlitten und habe dann auch gleichzeitig La Bohème gespielt. Also wirklich so passender könnte es nicht sein. Und dann war ich eine Woche wieder in Köln, wo wir wieder irgendwie versucht haben, das mit uns, also irgendwie, da uns
irgendwie damit zu auseinanderzusetzen. Klären oder auseinanderzusetzen.
Genau, ja. Und dann bin ich nach Italien geflogen, habe da einen Meisterkurs gespielt, war auch die ganze Zeit irgendwie am Telefonieren, Familie, Ex und total gestresst. Und dann bin ich direkt aus Italien nach USA geflogen, hat das dann meiner Familie erzählt. Und ich glaube, ich war noch nie so fertig in meinem Leben. Manche haben viel
hast
besser
reagiert. Hast du sie alle zusammengeholt und gesagt, hier, liebe Family, ich muss euch mal was sagen?
Nein. Da hatte ich ein bisschen Angst vor, also vor der Atmosphäre, die dann eventuell entstanden
könnte,
wäre.
Ja.
Genau. Ich habe das dann halt jeden Einzelnen persönlich gesagt. Und das ist halt einfach sehr anstrengend, also mit so vielen Reaktionen und so vielen Gefühlen irgendwie konfrontiert zu werden. Und manche, also meine Oma zum Beispiel, wo ich gedacht habe, das ging bei ihr gar nicht. Sie hat total cool reagiert und so. Ja, das wussten wir halt, ne? Und ich so, okay.
Und, coole Reaktion.
Ja, und also andere Seite war, mein Vater hat mich damit gedroht, ein Brandmal zu geben, ne? Also wirklich, wie das halt damals gemacht wurde. Und sowas Martialisches habe ich jetzt nicht so erwartet, aber ja, wir haben jetzt keinen Kontakt mehr so richtig. Mhm. Und das ist halt so die andere Seite. Es gibt halt beides.
Ist Musik Trost in dem Moment für dich auch oder ist es dann fast unerträglich, weil es dann zu sehr in die Emotion reingeht?
Das ist schwer zu sagen. Es hat etwas von beiden Seiten. Also ich habe dann, als ich dann in der Zeit so mal nach Mal nach Mal La Bohème dann gespielt habe, dann dachte ich, nee, ich kann nicht mehr. Das ist einfach zu viel. Und ich habe ja gesagt, es ist schwer für mich dann, mich abzugrenzen. Hm. Also es war dann manchmal irgendwie gut, mich dann irgendwie so zerfließen zu lassen, auch durch die Musik irgendwie. Und ich habe dann auch in der Zeit Konzerte gehabt, auch Kammermusikkonzerte, wo ich dann wirklich über mich gegangen bin, so irgendwie ganz anders gespielt habe als sonst. Und das war wiederum ein bisschen Trost, irgendwie so aus diesen menschlichen Leiden zu kommen und dann irgendwie eine andere Seite zu erleben. Mhm. So die spirituelle Seite von Musik, das war ja sehr schön. Aber das war immer eine Gratwanderung zwischen.
Hört sich dann auch an, ja.
Ja.
Coming Out ist wie lange her?
Wie lange ist es? 3 Jahre? 3,5? Ja. Sowas?
Ja. Jetzt könnte man ja sagen, jetzt bist du, was bist du, Ende 20?
Ja, ich werde 30.
Ja.
Montag.
Ja, also können wir auch gut sagen, Ende 20. Jetzt hast du die Studien gemacht, trittst viel auf, hast auch Kontakt in die Szene, kannst davon leben. Jetzt könnte man ja so sagen, okay, jetzt könnte das Ganze in so ein ruhigeres Fahrwasser irgendwie übergehen.
Mhm. Ja, es bleibt spannend. Also es ist halt, das Leben als freiberuflicher Musiker ist halt einfach hart manchmal. Ne? Wenn man sich ein bisschen etabliert hat, dann kann man weiß man mehr oder weniger das, also darauf kann ich zählen, das kommt dann, also diese Aufträge hat man und so. Und dann manchmal wird man überrascht, da kommt man in einem Jahr sehr viel Schönes und so. Und dann manchmal sind Monate, wo das relativ dünn ist und dann fängt man schon an zu denken. Also es ist schon irgendwie eine Achterbahnfahrt.
Ja, und vor allen Dingen, du hast, glaube ich, letztes Jahr eine die Diagnose dann auch nochmal bekommen. War das letztes Jahr?
Genau.
Hast du das gemerkt, dass du irgendwann schlechter atmen kannst? Oder wie ist das entstanden? Rausgekommen, Mary? Das ist das richtige Wort.
Ja, also ich habe dann irgendwann, nachdem ich nach Köln gezogen bin, wahrscheinlich wegen der Luft hier, Atembeschwerden gehabt und oft Lungenentzündungen, Bronchitis, die sich schwer abgeheilt sind und man wusste nicht genau, warum das so lange dauert. Und ich habe dann vorletzten Winter und im Winter davor heftige Entzündungen gehabt, wo ich dann lange ausgefallen bin. Und die Ärzte haben dann eigentlich das nur darauf zurückführen können, dass ich eine sehr, sehr ausgeprägte Trichterbrust hatte, also wo das Brustbein halt eingesunken ist seit der Kindheit.
Das hast du vorher nicht gemerkt?
Das habe ich gemerkt, aber also in Südstaaten, man kennt ja mittlerweile ein bisschen was von US-Gesundheitssystem, also da geht man halt nicht immer zum Arzt und Südstaatler sowieso. Und das ist nicht so richtig aufgefallen oder nicht so richtig als Problem gesehen. Mhm. Und in Deutschland wäre das als Kind halt operiert und wäre das dann ganz anders alles gelaufen. Aber die Trichterbrust, die ich hatte, war relativ extrem. Also auf eine Skala von 0 bis 10. Es gibt ja so ein Index.
0 ist okay und 10 ist schlimm.
Genau, bei 3 würde man schon operieren und ich war bei 8,5. Und das war schon sehr extrem. Und dann hieß es ja, wenn es besser werden sollte, dann musste man das operieren. Und dann habe ich das vor einem Jahr ungefähr, dann bin ich das angegangen.
Wie viele Operationen hat das gebraucht?
Insgesamt 3. Es hätte eigentlich nur 2 sein müssen, aber die erste OP ist leider nicht so gut verlaufen. Man kriegt Metallbügel implantiert und das drückt so die
Brust auseinander.
Genau, und Brustbeine und alles nach vorne. Und wahrscheinlich, weil ich Musiker bin und sehr trainierte Atemmuskulatur habe, war ich zu stark eigentlich für die Bügel und die sind halt weggerutscht, umgefallen. Und dann haben die gesagt, okay, wir müssen das jetzt unbedingt nochmal operieren, natürlich. Und dann haben die das nochmal operiert und haben dann andere Sachen auch machen müssen, Knochen anbrechen und sowas, damit da nicht so viel Druck ausgeübt wird. Und ja, da habe ich Monate gehabt, wo ich ziemliche Schmerzen gelitten habe. Und am Anfang hieß es, in 3 Wochen können sie wieder spielen. Und dann daraus sind 6, 7 Monate geworden. Und auch viele Medikamente und so. Und es war eine Herausforderung.
Lernst du danach das Spielen neu? Also weil sich Atemtechnik verändert hat oder irgendwie sowas? Oder weil du dich unsicherer fühlst im Sinne von, hält das ganze System jetzt?
Es ist schon ein anderes Spielgefühl auf jeden Fall als zuvor. Aber das habe ich relativ schnell erlernen können. Also mein Körpergefühl, meine Intuition ist relativ stark. Also ich habe das dann, ich bin schnell wieder reingekommen und kann jetzt so musizieren wie vorher. Mhm. Und zum Glück.
Jetzt wirst du 30.
Ja.
Pläne?
ich habe im Moment auch so viel zu tun, dass das ein bisschen untergegangen ist mit den Plänen. Meine ganzen Freunde warten darauf, dass ich irgendwie eine Ansage mache, wo gefeiert wird. Muss ich ja wahrscheinlich heute Abend noch
Jetzt wäre eine gute Möglichkeit.
Genau. Also, passt auf, Leute. Nein. Genau. Wird gefeiert auf jeden Fall.
Und Wünsche? Also jetzt hier jenseits nicht nur zum Geburtstag, sondern sozusagen, wenn du dir was wünschen würdest für dieses Jahr, für nächstes Jahr, was wäre das?
Was ich mir wünsche, so im Sinne von, was im nächsten Jahr passieren soll.
Ja, oder was dir guttun würde. Oder was du dir für dich wünschen würdest oder was du gerne mal erleben oder machen würdest.
Ich würde eigentlich gerne erleben, dass den Schwung, den ich gerade habe nach dieser langen Krankheitsphase, dass es so weitergeht und so schön aufgeht, wie es im Moment tut. Also das ist, es ist sehr schön, wieder zu spielen und seit ein paar Monaten dann wieder Musik machen zu können und dass ich ein schönes Jahr mit Musik einigermaßen entspannt und voller Freude verbringen kann und ein paar Projekte irgendwie auf den Weg bringen kann. Das wäre ein Wunsch.
Zack, ja. Jack Weston. Heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Danke, dass du da warst und das mit uns geteilt hast.
Sehr gerne, es hat Spaß gemacht.
Mir auch. Das Ganze könnt ihr nachhören. Bei uns auf der Homepage deutschlandfunknova.de und natürlich im Podcast, wo ihr mehr die Podcasts herbekommt. Ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Bis dann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.